Willkommen zum Podcast Landwirtschaft aus der Praxis für die Praxis. Biostimulantien und Pflanzenhilfsmittel werden zurzeit viel diskutiert. Ist das jetzt alles Hokuspokus oder sind es wirklich innovative Lösungen für die Landwirtschaft, für Sonderkulturen und den Gartenbau? Die AgroSolution beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit der Entwicklung von innovativen Düngemitteln, Biostimulantien und Pflanzen sowie Bodenhilfsstoffen. Wir arbeiten mit erfahrenen Wissenschaftlern, Innovatoren und Praktikern in Europa zusammen und besitzen eine patentierte Technologie. In diesem Podcast werden wir uns mit Agrarprofi Thorsten Röper darüber unterhalten, was die produzierenden Betriebe zurzeit bewegt. Thema wird auch sein, wie wir die Arbeit auf dem Feld erleichtern, Erträge sichern oder sogar steigern können. Solltet ihr nach dem Anhören dieses Podcasts oder zu unseren Produkten Anregungen, Wünsche oder Fragen haben, bitte gerne melden unter office@agrosolution.eu.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem nächsten Podcast der AgroSolution aus der Praxis für die Praxis. Ich glaube, es ist der Podcast Nummer 13, den wir mittlerweile abdrehen. Mein Name ist Stefan Stassen und wie gewohnt freue ich mich an meiner Seite auf Thorsten Röper, unseren Produktmanager. Lieber Thorsten, schön, dass du wieder hier bist.
Ja, guten Morgen Stefan, guten Morgen auch draußen an den Geräten, liebe Zuhörer. Ja, wir haben schon jetzt eine längere Pause hinter uns und es freut mich, dass wir da mal wieder einen kleinen Fachstammtisch abhalten können.
Genau, wir haben heute vielleicht ein bisschen ein provokantes Thema und zwar wollen wir reden über Sinn oder Unsinn von Bakterienpräparaten in der Landwirtschaft. Das ist ja seit einigen Jahren und kommt eigentlich immer mehr ein Thema geworden. Unter dem Synonym auch Biostimulantien kommen immer mehr Produkte auf Basis von Bakterien oder Pilzpräparaten auf den Markt. Alle versprechen das Schöne vom Himmel, wie man so schön sagt. Und wir wollen der ganzen Sache so ein bisschen heute mal auf den Grund gehen. Und da auch ganz offen mit dem Thema umgehen, was macht Sinn, was ist wirklich Unsinn. Und vielleicht können wir in diesem Podcast ein bisschen Aufschluss darüber geben, lieber Thorsten. Ja, das Thema, warum ist denn das jetzt so im Trend aus deiner Sicht?
Naja, das ganze Thema Bakterien, Pilzprodukte, was jetzt aktuell aufkommt, ist natürlich geschuldet der Tatsache, dass wir mittlerweile in der Landwirtschaft viele, viele Herausforderungen haben, sei es beginnend durch den Klimawandel, also diese ganze große Thematik, die Pflanzen stresstoleranter zu machen, vor allen Dingen gegenüber Hitze, gegenüber Trockenheit, aber teilweise auch gegenüber Schwemmungen, ne? Also diese Staunässereignisse, die wir dieses Jahr massiv erlebt haben. Um einige Beispiele zu nennen, dort können Bakterien und Pilzprodukte sinnvoll die Pflanzen unterstützen durch Abgabe von zum Beispiel Aminosäuren, durch die Produktion von Phytohormonen, aber auch unterstützend mit anderen sogenannten Ausscheidungsprodukten, dass die Pflanze solche Stresssituationen einfach länger, besser, ungeschadeter durchhält und dann dementsprechend auch diese Ertrags- und Qualitätseinbußen deutlich reduziert werden können.
Und das sind ja auch die Themenbereiche, wo wir vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so auf dem Fokus hatten. Man merkt also schon auch den Klimawandel da, dass der schon auch Einzug hält und uns immer mehr Probleme im pflanzenbaulichen Bereich auch macht.
Genau, zum Beispiel, ne? Der Klimawandel, der trifft mittlerweile uns in Mitteleuropa ganz heftig. Andere europäische Länder, die haben seit vielen, vielen Jahrzehnten diese Herausforderungen Sachen Klimawandel. Ja. Und dort sind zum Beispiel solche Bakterienpräparate, aber auch Pilzpräparate mittlerweile Usus in der Anwendung, um gegen diese zum Beispiel extremen Stresssituationen für Pflanzen entgegenzuwirken.
Ne? Also ich war ganz überrascht, gerade zu diesem Thema, als wir letztes Jahr im Sommer in Spanien waren, bei unserem neuen Vertriebspartner und auch dieses Jahr in Italien. Dort ist das Thema eigentlich etabliert, normal. Da sind die Produkte und Präparate täglich im Einsatz. Da merkt man schon den Trend ganz deutlich zu diesen Präparaten.
Ja, Italien, Spanien sind einer der Paradebeispiele aktuell in Europa, aber seit jeher findet man es in den osteuropäischen Ländern, wo die sehr intensiv eingesetzt worden sind, vielleicht nicht ganz gezielt wegen dieser Problematik, sondern eher aus der Problematik, dass dort der Zugang zu wichtigen Betriebsmitteln nicht so war wie in zum Beispiel Westdeutschland. Mhm. Ja, dass Düngemittel in unendlicher Verfügbarkeit da waren, aber auch Pflanzenschutzpräparate in unendlicher Verfügbarkeit da waren. Und da haben die sich seit jeher mit solchen Produkten am Ende der Reise geholfen, um vernünftige Ernten einzufahren.
Das ist wahrscheinlich auch daher dann, dass die wichtigsten Produzenten und die meiste Erfahrung in der Fermentation von Bakterien, Selektion von Bakterien in den osteuropäischen Ländern auch zu Hause sind.
Das ist schon so. Also wenn ich so ein bisschen in meine berufliche Vergangenheit zurückschaue, wer hat da sehr intensiv dran geforscht? Und da kann ich aus meiner, ich sag mal, Lehrzeit, Schulzeit, Fachhochschulzeit einfach nur feststellen, es gab zu ostdeutschen Zeiten gab es Halle Leipzig, die schon seit den 60er Jahren intensivst damit und daran geforscht haben und dann immer in diesem goldenen Dreieck mit Kiew, aber auch Budapest, das waren so mit die drei Großen in den osteuropäischen Gefilden, die sich mit dieser Thematik intensivst auseinandergesetzt haben und auch wirklich substanzielle, fundamentale Ergebnisse damals schon erforscht haben, die landwirtschaftlich nutzbar waren.
Diese Bakterienpräparate generell, jetzt Bakterien oder Pilze, das sind ja keine Präparate, die man jetzt quasi neu entwickelt hat, sondern man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, dass die ohnehin schon immer da waren, nur nicht in der Population heute da sind, dass sie eine Wirkung erzielen können. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also seit jeher begleiten uns Bakterien und Pilze. Ja, ohne Bakterien und Pilze ist ein Leben auf der Erde überhaupt nicht möglich. Man kennt diese Thematik und da werden die auch nie in Frage gestellt, ne? Zum Beispiel in der Butterproduktion. Ja, Butter oder aus Milch Butter zu machen, brauche ich entsprechende Lactobacillen, das sind Bakterien, die halt die Gerinnung fördern. Punkt, damit ich daraus eine Butter produzieren kann. 75% unserer Medikamente, die wir ungefragt tagtäglich sogar in der Selbstmedikation einsetzen, sind abgeleitet aus etwaigen natürlichen Produkten. Die wichtigsten medizinischen Produkte werden von Pilzen zum Beispiel gewonnen. Nehmen wir das Penicillin, nehmen wir Streptomycin, ne? Zum Beispiel. Und da wird es nicht in Frage gestellt, dieses ganze Thema. Und selbst in der landwirtschaftlichen Produktion bei Leguminosen, Klee, Erbse, Bohne, Soja ist die Frage der Funktion der Rhizobien, also der Knöllchenbakterien, überhaupt nicht in Frage gestellt. Richtig. Da weiß jeder, wenn ich die nicht habe, da wächst Problem. Halt auch kein Soja. Punkt. Genau. Ja. Ja, und bei allen anderen Sachen ist eine lebhafte Diskussion entstanden, teilweise befürwortend, teilweise ablehnend, die leider darauf basiert, auf den industriellen Standards, die wir eingeführt haben in der Bewertung von chemischen Wirkstoffen und Produkten, wo man die Wirkungsweisen aber nicht eins zu eins ableiten kann. Mhm. Ne? Biologie funktioniert anders als Chemie im weiteren Sinne und das muss man auch entsprechend bewerten und auch teilweise anders betrachten.
Aber auch dann in der Arbeit, in der landwirtschaftlichen Produktion auch anders bearbeiten im Sinne von anwenden.
Genau, auch da muss man immer wieder sagen, Leute, ihr arbeitet mit Biologie. Und Biologie, damit die funktioniert, braucht entsprechende Voraussetzungen. Ja. Genauso auch wie eine Chemie. Ja, weil Biologie.
Aber andere.
Und das muss man einfach in seinem täglichen Doing, wenn man mit solchen Produkten arbeitet, einfach auch berücksichtigen. Und dann funktioniert es.
Ja. Dass es funktioniert, glaube ich, sehen wir an vielen Beispielen. Da war so ein großes Thema auch, wo diese Bakterien Einzug halten. Thema rote, gelbe Gebiete, also da, wo wir PK reduzieren oder N und P reduzieren müssen von gesetzlicher Vorgabe her, wo nicht mehr genug Stickstoff möglicherweise für die Produktion gegeben werden kann, nicht mehr genug Phosphat verfügbar ist. Das ist so ein großer Schwerpunkt, wo Bakterien einen echten Mehrwert bringen können, oder?
Da bringen sie auch einen echten Mehrwert. Das ist auch in vielen, 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 vielen Feldversuchen mittlerweile bestätigt, dass wir durch die Hinzugabe, also wenn ich Stickstoff, Phosphor reduzieren muss aufgrund der Düngeverordnung, weil ich in einem entsprechenden Gebiet bin, habe auch vielleicht im Betrieb einen gewissen Wirtschaftsdüngereinsatz, dass ich mit der Hinzugabe gewisser Bakterienarten dafür sorgen kann, A, dass ich eine deutliche Menge Stickstoff, die ich reduzieren musste, kompensieren kann. Also dort sind Kompensationsmöglichkeiten, ich sag mal, je nach Bodenart, das muss man, und je nach Umgebung, das muss man natürlich immer genau bewerten oder etwas genauer betrachten, will ich mal so sagen, dass wir da 20, 30, 40 Kilogramm Stickstoff zusätzlich generieren können. Phosphor, ein ganz heißes Thema. Ne? Wie viel Phosphor haben wir in den Böden? Da hört man ja etliche Werte und Zahlen, die von der Geowissenschaft immer wieder in die Räume geworfen werden. Aber können wir die auch nutzen? Ne? Ist es festgelegtes Phosphor? Ist es organisches Phosphor? Und gerade bei diesen hohen Mengen festgelegten Phosphoren, aber auch organischen Phosphoren, also Phytate in dem Sinne, ja, helfen gewisse Bakteriengruppen, diese Phosphore wieder löslich zu machen und der Kultur zur Verfügung zu stellen. Und das ist belegbar.
Kannst du uns da vielleicht für die Zuhörer oder ein bisschen ein Beispiel geben? Thema Stickstofffixierung hast du genannt. Das heißt, dass Bakterien quasi, wenn ich es richtig verstehe, aus der Luft den Stickstoff binden und im Boden oder auf der Pflanze Pflanzen verfügbar machen. Wie kann man sich das vorstellen und welche Bakterien sind das?
Naja, wir haben bei uns im mitteleuropäischen Raum ich sag mal, drei große Gruppen der luftstickstofffixierenden Bakterien. Das sind klassisch erstmal alles, was Rhizobien ist, also alle, die Knöllchenbakterien bilden. Ja, dann haben wir die Azotobacter, die große Familie der Azotobacter, die sowohl auf dem Blatt als auch im Boden und auch, man muss es so sagen, auch in Gewässern rein Stickstoff fixieren und Pflanzen verfügbar machen können. Wir haben die Azosperillen zum Beispiel auch als eine stickstoffbindende Art. Und dann haben wir die neue große Gruppe der Acrobakterien, ja, die ebenfalls unter unseren mitteleuropäischen, deutschen Klimaten Stickstoff fixieren können, Stickstoff reproduzieren können und dann über Wurzel oder Blatt der Pflanze zur Verfügung stellen können. Das sind die Stickstofffixierer. Eine große Gruppe, die Phosphor sehr gut in Lösungen wieder bringen kann, entweder leicht festgelegte organische oder auch stark festgelegte Phosphore wieder zurückholen können, das ist der Bacillus megatherium, aber auch ein Bacillus subtilis kann das zum Beispiel. Ja, die haben die Fähigkeit, über ihre Ausscheidungsprodukte diese schwereren Phosphate zu lösen, genauso wie Kalium. Ne? Kalium kriegen die auch wieder zurück.
Also kann man sich eigentlich so vorstellen, dass jedes Bakterium für sich so eine kleine Fabrik ist, die bestimmte Wirkstoffe produziert oder bestimmte Prozesse in sich in Gang setzt, um diese Stoffe freizugeben?
Das ist ja das, was wir in der Wissenschaft oder insgesamt die Wissenschaft so richtig noch nicht rausgekriegt haben. Es arbeitet keiner für sich alleine.
Okay.
Bakterien arbeiten immer in einem Team, wo verschiedene Arten Bakterien zueinander arbeiten und immer mit der Funktion, man nennt es in dem klassischen Gebilde, nennt man das immer Biofilm, ne? Biofilmbildung auf dem Blatt, Biofilmbildung an der Wurzel, wo jede Bakterienart in dieser Bakteriengruppe eine Funktion hat. Die einen schützen die anderen stellen irgendwelche Stoffe zur Verfügung für die anderen, sorgen dafür, dass die ein vernünftiges Habitat am Ende der Reise haben. Und so ergänzen die sich und in der Summe Endprodukte oder der Endfunktion sorgen die dafür, dass auch jede Menge Substanzen produziert und abgegeben werden und von Pflanzen partizipieren.
Da haben wir auch das Thema des Wegfalls chemischer Mittel, gerade im Pflanzenschutzbereich. Gibt es da auch Entwicklungen in Richtung Bakterienpräparate, die nachweislich dort antiseptische Wirkung im klassischen Sinne oder fungistatische Wirkung haben?
Da sind wir sogar sehr, sehr weit mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Bakterien das können, ja, weil, ich sag mal, etliche Bakterien, die wir in diesen Mischungen auch verwenden, produzieren eine große Gruppe, ich sag mal, der antibiotischen Stoffe, Bacitracine zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist so ein, die in verschiedenen Arten und Weisen ganz breit, und wir kennen das aus der Humanmedizin, ne? Wenn du ein ganz großes Problem im Körper hast mit Entzündungen oder Infektionen, dann nimmst du ein Breitbandantibiotika und dann schlägst du erstmal alles tot. Ja? Und so ähnlich, wirklich ähnlich muss man das betrachten bei den Bakterien. Die machen breite antiseptische, fungistatische, antibakterielle Substanzen, die dann mal Mehltau, mal eine Peronospora, eine Phytophthora, aber auch bodenbürtige Krankheiten, Rhizoctonia und so weiter, definitiv angehen.
Und das dann entsprechend auch eindämmen können.
Genau.
Okay. Du hast immer gesagt, dass meistens eine Symbiose ist aus mehreren Bakterien. Das heißt, Präparate, die mehrere Bakterien beinhalten, die es am Markt gibt, haben auch den Hintergrund, dass die quasi in der Gruppe besser funktionieren als das Einzelne. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist das Kernargument von diesen Bakterienprodukten, dass wir immer eine gewisse Bakterien- oder Bakterien-Pilzmischung haben, die einmal zusammen für sich in der Gruppe arbeiten und dann halt das Bestmögliche daraus für die Pflanze am Ende der Reise zur Verfügung stellen.
Okay. Das Thema, was ja auch gerade im Bereich der regenerativen ökologischen Landwirtschaft sehr stark diskutiert wird, ist, dass wir aufgrund der Bewirtschaftungsarten der letzten Jahrzehnte den Humusanteil stark reduziert haben in den Böden. Was können Bakterien da tun? Ist das auch ein Thema?
Bakterien haben klar in Sachen Humusaufbau, regenerative Bewirtschaftung der Böden zum Humusaufbau eine wichtige Funktion. Wichtiger dort in dem Zusammenhang sind einfach die Pilze. Ja, weil die Pilze an für sich diejenigen sind, die in der Humusproduktion mehr leisten als die Bakterien. Man kann sagen, die Bakterien sind eher für den Schutz der Pilze in diesem Zusammenhang zu betrachten und sorgen am Ende der Reise auch ein Stück weit, dass aus dem Humus wieder was mineralisiert wird zur Verfügungstellung der Pflanzen, also Ernährung oder irgendwelche pflanzenpositive Stoffe. Aber die Pilze, Trichodermen zum Beispiel, Glomus, die Riesenfamilie der Glomuspilze, das sind eigentlich die Humusbilder im Boden, ja, die diesen Wunsch oder die Aktion, Humus wieder aufzubauen in den Böden, deutlich unterstützen.
Ist aber wahrscheinlich auch eine Entscheidung, die ich dann treffe, wo ich nicht mit einer Gabe einmalig die Welt verändere, sondern das ist etwas, da entscheide ich mich bewusst, auf Jahre mit dieser Art von Produkten zu arbeiten, oder?
Genau, also je nach Ziel, was ich in meiner Bewirtschaftungsform habe, muss ich mich, klar, wenn ich in Richtung Humusaufbau gehen will, muss ich eine Kontinuität über die Fruchtfolge und in der Anwendung der Produkte für mich definieren, ne, dass ich so oft wie möglich in der Fruchtfolge auch richtig einsetze, das ist das Erste. Ja, natürlich unterstützen wir, klar, mit den einfachen, ich sag mal, einmaligen Blattanwendungen, die wir genauso mit Bakterien haben, diese Prozesse zusätzlich, weil die Wirkungen nie ganz verschwinden. Ne? Die sind immer komplementär zu betrachten. Und da muss man für sich im Betrieb wirklich eine Strategie entwickeln.
Und was mich in dem Zusammenhang noch interessiert, ist die Tatsache, was oft gefragt wird in der Praxis, ja, muss ich die Bakterien einmal applizieren, zum Beispiel im Boden, und die leben dann ewig und da muss ich dann nie wieder was tun. Dann fixieren die ihr Leben lang Stickstoff in der Menge, die in etwa für meine Bodenstruktur passt. Oder ist es so, dass man das regelmäßig anwenden muss, weil die Population sich auch mal verringert und man damit quasi auf Dauer auch eine viel höhere Population anbaut? Wie muss man sich oder ansiedelt? Wie muss man sich das vorstellen?
Jetzt kommen wir in eine ganz komplexe Thematik rein, die man...
Kommt aus der Praxis oft.
Genau, die Frage ist definitiv da, reicht es einmal, reicht es vielleicht zweimal. Dazu muss man die äußeren Bedingungen auf dem Betrieb in der Region einfach kennen und einfach auch erstmal bemessen, was ist in dem Boden los, was können wir machen, was macht erstmal überhaupt keinen Sinn, welche Maßnahmen müssen wir zusätzlich erstmal ergreifen. Aber ich sag mal, über Bodenaufbau, Bodenregeneration, Bodengesundheit muss man wirklich regelmäßig die Produkte applizieren. Im Boden läuft es so ein bisschen so, Good Guys, Bad Guys, und die halten sich immer so ein bisschen in der Waage. Und man muss die Good Guys immer ein Stückchen weit höher halten als die Bad Guys, und deswegen muss man auch öfter applizieren. Das ist schon so. Also mit einmalig und dann rennt das System dauerhaft weiter, kann man in der Landwirtschaft so eigentlich nicht sagen, weil wir greifen einfach auch zu sehr dann in die Prozesse ein, durch den Flug, durch die Düngung, durch Applizierung chemischer Produkte.
Okay. Also die Population verringert sich auch durch unsere Art von Bodenbearbeitung, durch unsere Art von zusätzlichen Maßnahmen im chemischen Bereich. Und deswegen ist es sinnvoll, die ohnehin vorhandenen Bakterien, sage ich mal, in der Population einfach zu stärken und das durch regelmäßige Zugabe.
Ganz genau.
Kann man dann vielleicht nach ein paar Jahren auch die Menge, den Aufwand quasi auch dann mal reduzieren oder ist das immer in der gleichen Gleichmäßigkeit zu sehen?
Das kann man auf jeden Fall machen. Also wenn man dann im Boden beobachtet, dass der sich entsprechend wiederherstellt, ne, dass das Gefüge einigermaßen passt, kann man sagen, von den, ich sage jetzt mal 10 Litern, die wir zum Start empfohlen haben, jetzt langt es eigentlich auch mit 5 Liter weiterzumachen. Okay. Ja, oder dann am Ende der Reise unterstützen mit 3 Liter. Also man muss nicht immer High-End reingehen, sondern wirklich sukzessive
auf die Dauer kann man auch,
genau.
beobachten. Man kann das ja auch wahrscheinlich aufgrund der Bodenanalysen, die man regelmäßig macht, so ein bisschen auch sehen, wie verändert sich möglicherweise das Bild, Humus, Nährstoffverfügbarkeit, Aggregatzustand der Böden, darauf kann man ja auch schauen. Ja,
da müssen wir mit unseren alt und gut hergebrachten Bodenbetrachtungswerkzeuge Auge und Finger, müssen wir den Bodenzustand auch immer mal bewerten. Mhm. Ja, die klassische Spatenprobe sollte eigentlich in diesem Bezug jeder noch irgendwo kennen und ausführen können. Und das müssen wir beobachten und wenn wir dann feststellen, jo, jetzt wird es sämig, jetzt wird es wieder schön krümelig, die Aggregate passen, dann kann man auch sagen...
Kann man ein Stück weit zurückgehen auch.
Genau.
Ist ja auch immer ein Thema Wirtschaftlichkeit. Ja,
genau.
Große Thema Deckungsbeitrag, welchen Nutzen bringt das Ganze, was habe ich für Investitionen und wie sieht das kurz-, mittel- und langfristig aus. Sehr schön. Ein ganz spannendes Thema, ja, wirklich auch diese provokante Frage, Sinn oder Unsinn, von Bakterienprodukten, wie würdest du das zusammenfassen für dich?
Wie würde ich das für mich zusammenfassen? Also in der ganzheitlichen Betrachtung Boden-Pflanze und wir müssen in der ganzheitlichen Betrachtung immer erstmal vom Boden ausgehen, weil der ist letztendlich das Nährmedium für die Pflanze, macht es klar Sinn, weil es ist halt einfach festzustellen, dass die vielen Jahre der industriellen oder industriell geprägten Landwirtschaft doch etliche Schäden an den Böden verursacht haben, die zu weiteren negativen Reaktionen an der Pflanze, also Krankheitsempfindlichkeit, sind total schwach gegen Hitze oder Trockenheit, dass man da die Produkte regelmäßig einsetzt. Mhm. Sie haben einen Mehrwert, das kann man definitiv so betrachten und sie helfen uns in vielen, vielen Belangen, einfach nachhaltiger, umweltschonender und die Qualitäten und die Mengen zu produzieren, die wir einfach für unsere Ernährung brauchen.
Es gibt ja oft die, vielleicht nochmal zum Schluss auch auf dieses Argument, was wir oft auch so ein bisschen diskutieren draußen mit den Landwirten, immer wieder Landwirte, die sehr viel Pachtfläche haben, die Pachten auch immer kurzfristiger sind und oftmals auch wechseln, zu sagen, investiere in den Boden, führt oft zu Diskussionen. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Wo können da Bakterienprodukte helfen? Ist das dann eher die einmalige Blattapplikation auf die Kultur? Oder würdest du sagen, die sollen damit grundsätzlich mit dem glücklich werden, was sie derzeit machen? Oder wie würdest du das beurteilen?
Ja, die Diskussion haben wir immer.
Genau.
Ja, ich investiere ja nicht für meinen Nachfolger in der Pacht zum Beispiel.
Genau.
Richtig. Diese Diskussion begleitet uns tatsächlich in der Beratung regelmäßig, wobei man wirklich entgegnen muss, mein Freund, in dem Zyklus der Flächenwanderung wirst du irgendwann mal wieder an die Reihe kommen und kriegst diesen Boden zurück. Ja, und wenn alle den nur auslutschen am Ende der Reise, wenn du den wieder hast, dann hast du einen ausgelutschten Boden und dann stehst du da. So, aber klar, man versteht die ökonomischen Ansätze in dieser Betrachtung und da muss man dann sagen, okay, machen wir die bodenintensive Bewirtschaftung mit Bakterien und Pilzen nicht. Wir können da aber trotzdem helfen mit Blattapplizierten oder zur Saatgutbeizung, dir gewisse Stresssituationen, Krankheitssituationen einfach zu reduzieren. Ja, und damit ist ihm auch schon geholfen.
Ja.
Ja, und das steht tatsächlich trotzdem auch in einem ökonomischen, sinnvollen Kosten-Nutzen-Vergleich.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, so zum Schluss, vielleicht zusammenfassend. Bakterienprodukte machen Sinn, wenn sie abgestimmt sind auf die Herausforderungen oder Probleme des Landwirtes. so eine eierlegende Wollmilchsau zu sagen, ich habe hier ein Bakterium, das nimmst du und das löst dir alle Probleme. Das ist aus meiner Sicht Hokuspokus. Würdest du das unterschreiben?
Genau, das wäre Hokuspokus. Und so gehen wir ja auch vor, wenn wir in der Beratung draußen sind oder ich draußen bin. Ich gucke mir die Ausgangssituation an.
Richtig.
Und definiere, was macht bei dir Sinn und was macht bei dir keinen Sinn oder was wäre eine sinnvolle Alternative. Und so muss man es auch machen. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, es gibt nicht eins für alles, sondern wirklich, man muss es schlachtbezogen, kulturbezogen betrachten, den Nutzen genau definieren mit dem Ziel dazu und mit dem Landwirten auch wirklich glasklar sprechen. Wenn du das machen möchtest, musst du die und die Rahmenbedingungen ein Stück weit auch berücksichtigen, damit du auch wirklich den Erfolg hast, den du dir versprichst.
Gibt es doch, glaube ich, einen Unterschied, ob ich welche Art von Wirtschaftsdünger ich einsetze, ob ich eher mit Gülle zum Beispiel auch viel arbeite, was ja auch wieder mit Bakterien in der Kombination einen ganz anderen Effekt bringt als jetzt klassische NPK-Dünger. Und so muss man letztendlich, wie du richtig sagst, kulturspezifisch Fruchtfolge entsprechende Entscheidungen treffen.
Genau.
Also könnten wir sagen, zum Schluss, Bakterienprodukte machen Sinn, wenn sie zur richtigen Zeit für den entsprechenden Einsatz auch in der Pflanze oder auch im Boden ankommen. Und das bedarf auch einer entsprechenden Beratung vor Ort, dass man sich die Situation anschaut und dann gemeinsam diskutiert, was ist wirtschaftlich, was ist sinnvoll und welche Bakterien vor allem auch welche Aufgabe in der Pflanze oder im Boden übernehmen. Und daraus entscheidet sich dann letztendlich auch die Produkte, die sinnvoll sind.
Genau so kann man es auf den Punkt bringen.
Okay, perfekt. Wir machen das ja nicht ohne Grund. Wir wollen ja auf der einen Seite ein bisschen informieren, aber die AgroSolution beschäftigt sich seit 2018 bereits auch mit dem Thema Bakterien. Das heißt, auch wir haben verschiedene Bakterienpräparate im Programm, die letztendlich auch auf all diese Fragen versucht, eine Lösung zu finden. Wir sind auch nicht die Heilbringer, aber wir haben in vielen Bereichen bereits interessante Bausteine, die auch schon seit 2018 in Deutschland eingesetzt werden, unter anderem, und in anderen Ländern schon viel, viel länger und die sich auch, was die klimatischen Bedingungen anbelangt, auch in dieser Region wohlfühlen, die Bakterien hier auch funktionieren.
Genau, das ist auch einer der Kernaufgaben, wenn wir so ein Produkt entwickeln beziehungsweise auch in unserem Sortiment implementieren. Was sind da für Bakterien drin? Gehören die überhaupt hierhin? Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwo aus einer Wüste oder aus den Mangrovenwäldern Bakterien bei uns zu importieren, in der Hoffnung, dass die hier genauso arbeiten wie in der Salzwüste Arizona. Sondern das müssen wirklich Dinge sein, die hier vernünftig zurechtkommen.
Die hier heimisch sind, die auch hier quasi vorkommen, um sich entsprechend auch hier in unseren Breitengraden wohlzufühlen.
Richtig.
Sehr schön, ein interessantes Thema. Ich denke, wir werden in den nächsten Podcasts die Serie Bakterienpräparate entsprechend anhängen und dann einfach schauen, wo uns diese Produktgruppe so hinführt. Ja, liebe Zuhörer und drinnen, wir haben hier eine ganze Menge Dinge diskutiert. Jeder von euch hat in seinem Betrieb spezielle Herausforderungen. Und abschließend kann man sagen, Thorsten, Bakterienprodukte können je nach Herausforderung eine echte Alternative sein, oder?
Sie sind eine echte Alternative. Unumstritten und der Trend. Und wie gesagt, die weitere Forschung und die Forschungsergebnisse zeigen es uns ja glasklar und ganz deutlich, dass das Thema Zukunft hat und kein Hokuspokus ist.
Ja. Sehr schön. In diesem Sinne würde ich vorschlagen, wir laden alle Podcast-Hörerinnen und Hörer ein, wenn sie dazu nähere Informationen haben wollen. Wir sind nicht weiter weg, entweder wie unser Telefon oder alle Informationen unter www.agrosolution.at. Da haben Sie eine ganze Menge Informationen darüber oder halt mit unseren Beratern vor Ort. In diesem Sinne, lieber Thorsten, vielen Dank für deine fachlichen Ausführungen zum Thema Bakterienprodukte, Sinn oder Unsinn in der Landwirtschaft. In diesem Sinne alles Gute. Danke dir.
Stefan, es war mir wie immer ein Vergnügen. Macht's gut da draußen. Ciao.
Ciao.